Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Mit dem Wochenspruch aus Daniel 9 darf ich uns heute Morgen zum Gottesdienst ganz herzlich begrüßen. Ganz besonders begrüßen darf ich Herrn Alexander Nöger. Vielen Dank für Ihren Dienst heute bei uns. Abzukündigen ist noch, am Montag um 19.15 Uhr trifft sich der Gebetskreis und um 20 Uhr Chorstunde. Zu der Chorstunde will ich sagen, wir wollen nochmal mit der Sandra reden, je nachdem, wie das Wetter heute und morgen wird, dass die dann ausfällt, dann rufen wir aber nochmal rund. Ich kündige mal ab Chorstunde, ich habe sie nicht erreicht, dann rufen wir aber nochmal rund, wenn sie ausfällt. Am Dienstag um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht, am Mittwoch um 14.30 Uhr trifft sich der Kinderkreis und am Donnerstag um 14.30 Uhr ist Kirchenkaffee. Donnerstag, 14.30 Uhr, ist wieder Kirchenkaffee. Kann man auch noch mal weiter sagen und einladen. Am Freitag um 19.30 Uhr ist Teenkreis. Nächsten Sonntag, 11 Uhr Gottesdienst und auch Kindergottesdienst. Die Kollekte vom vergangenen Sonntag für die eigene Gemeinde betrug 70,50 Euro. Allen Gebern herzlichen Dank. Die Kollekte von heute ist für die Flüchtlinge und Jugendmigrationsdienste der Diakonie Hessen bestimmt. Lasst uns nun Lied Nummer 447, 1 bis 3, 6 und 7 zusammen singen.
Wir sind hier zusammen im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten gemeinsam Psalm 31, steht auf der Seite 716 in unserem Liederbuch, überschrieben: Sei mir ein starker Fels. Ich beginne und Sie beten bitte die eingerückten Verse. Herr, auf dich traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Du übergibst mich nicht in die Hände deines Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Komm, lass uns anbeten. Lass uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns Erbarmen zugesagt. Du bist uns in Jesus Christus ganz nah gekommen und hast uns gezeigt, was wahre Liebe ist. Wir danken dir, dass du auch uns mit deiner Liebe umfängst und trägst. Wir bekennen dir unsere Schuld und unser mannigfaches Versagen. Wende dich nicht ab von uns, sondern vergib und lass uns einen neuen Anfang finden durch Jesus Christus, unseren Herrn. Herr, erbarme dich. Gott handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Lob singet dem Herrn, erhebet seinen Namen.
Steht in Matthäus 9, die Verse 9 bis 13, die Berufung des Matthäus und das Mahl mit den Zöllnern. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lehrt, was das heißt: Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Hier endet die Lesung. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun. Halleluja.
Wir wollen nun miteinander unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen aus dem angeschlagenen Lied 497, 1 bis 4. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der heutige Predigttext ist uns im Matthäusevangelium, Kapitel 20, 1 bis 16, vorgegeben. Da heißt es: Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergoschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die um die elfte Stunde eingestellt waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und auch sie empfingen ein, jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du mir nicht einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist und geh. Ich will aber diesen Letzten dasselbe geben wie dir. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Jesus in Gleichnissen redet, dann redet er vom Reich Gottes, wie Gott ist und wie es in seinem Reich aussieht. Er verwendet dazu alltägliche Geschehnisse, die in der damaligen Zeit zum Alltag gehörten, aber bereits mit Hinweis auf Gottes Reich. Das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg war für die Zöllner damals ungewöhnlich. Es war ungewöhnlich, dass ein Gutsherr mehrmals am Tag Arbeiter anwarb. Die Gutsherren hatten Erfahrungen und wussten, die Menge der Arbeitskräfte vorab gut einzuschätzen. Die Tagelöhner warteten auf Arbeit. Es herrschte Mangel an Arbeitsplätzen. Die Arbeitgeber konnten sicher sein, dass Arbeitsplätze vorhanden waren und auch die Arbeitnehmer konnten welche bekommen, wenn der Dienstherr ihnen die zur Verfügung stellte. Vermutlich waren es Männer, Frauen und auch Kinder, die dort warteten. Unter den Tagelöhner herrschte ein gnadenloser Wettbewerb. Die Fittesten wurden zuerst angeworben. Am Abend warteten die Frauen und Kranken. Und die am längsten warteten, das waren die Schwächsten der Gesellschaft. Gehen wir das Gleichnis im Einzelnen mal durch. Um 6 Uhr früh wirbt der Weinbergbesitzer die ersten Arbeiter für seinen Weinberg an. Das sind Tagelöhner. Heute noch gibt es in Jerusalem Tagelöhner in unserer Zeit. Wohlgemerkt, Menschen, die sich vor Sonnenaufgang versammeln und für einen Tageslohn arbeiten. Mit dem konnte man für einen Tag die Familie ernähren. Anders als Sklaven oder Knechte hatten Tagelöhner keine Garantie auf Versorgung. Sie sind immer darauf angewiesen, neue Arbeitsstellen zu finden. Die Tagelöhner lebten ganz unten auf der Leiter der Unsicherheit. Viele hatten vielleicht schon lange keine Arbeit mehr, waren krank, manche hungrig, vielleicht hatten sie noch mehr Angst am Abend, wenn sie nach Hause kamen und die Kinder natürlich Essen erwarteten und sie ihnen sagen konnten, ich habe nichts bekommen. Das kann im Herzen wehtun. Wenn Kinderaugen uns ansehen, was erwarten. Wir kennen das in unserer Zeit nicht so häufig, aber damals war es so. Man war angewiesen auf einen Tageslohn. Man hatte keine Sicherheit in der Gesellschaft. Und die Eltern oder Großeltern waren auch angewiesen. Es gab keine Gewerkschaft, kein Sozialstaat, wie wir ihn kennen. Der vereinbarte Lohn war ein Silbergroschen. entsprach zur damaligen Zeit das, was eine Familie am Tag benötigte. Es war nicht selbstverständlich, dass der Dienstherr den Lohn nicht am gleichen Tag ausgezahlt hat. Wir beten ja heute im Vater unser, unser tägliches Brot gib uns heute. Manchen wird das vielleicht befremdlich sein, denn unser tägliches Brot haben die meisten noch in der Gesellschaft. Aber damals war es eben anders. Man war auf den Tageslohn angewiesen. Und der Dienstherr hatte auch nicht immer am Abend nach Beendigung der Arbeit den Arbeitern das Geld ausgehändigt. Das konnte am anderen Tag erst sein. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dieses Zentralgebet, das wir in Sonntaggottesdiensten beten, hat auch diesen Hintergrund, dass man an diese Zeit erinnert wird, die es einmal gab. Der vereinbarte Lohn war vom Dienst her ein Silbergroschen, der Tageslohn eines Arbeiters damals. Und er geht mehrmals auf die Straße. Und das war sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit. 3 Stunden später, gegen 9 Uhr, wirbt er die Nächsten an, mittags um 12 und am Nachmittag um 3 macht er es ebenso. Die Vereinbarung lautet, nicht mehr auf einen Silbergroschen, sondern ich will euch geben, was recht ist. Ja, sogar um 6 Uhr abends geht er noch einmal auf den Marktplatz, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Als es dann zur Entlohnung kommt, wie unser Text berichtet, macht sich der Unmut über die gleiche Höhe des Lohns für unterschiedliche Arbeit breit. Es heißt, als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, aber sie empfingen auch einen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Auf einmal macht sich Unzufriedenheit breit, weil Gott jedem das Gleiche gibt. Wir könnten das nicht verstehen. Ist das nicht die Frage nach Gerechtigkeit, die uns alle beschäftigt? Wir sind eingebunden in einer Gesellschaft, die vom Leistungsdenken geprägt ist. Es wird heute weitgehend nach persönlichem Verdienst und sozialem Rang gewertet. Wir machen Unterschiede in der Gesellschaft, Gott nicht. Wir erwarten etwas für unseren Einsatz. Bei uns gelten Maßstäbe des Leistungsprinzips, die angelegt werden. Hier auf der Erde gelten Tarifverhandlungen und Gehaltstabellen. Da geht es um gerechten Lohn für geleistete Arbeit. Nur unmittelbar vorher hat diese Frage den Petrus so bewegt. Dieser Petrus, der eigentlich viel Sympathien hatte, gerade darum, dass er immer so spontan war, dass er eben das Gedachte auch äußerte, wenn er auch manchmal versagte. Er hat immer das gesagt, was er dachte. Und er sagte, Herr Jesus, dürfen wir von dir was erwarten für all das, was wir getan haben? Wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. Und Jesus, ich denke, ich hätte es so erwartet, hätte sagen können, ja, natürlich werdet ihr etwas bekommen, wenn ihr glaubet. Und Jesus sagt, ihr werdet 100-fach alles bekommen, was ihr alles verlassen habt. Es wird euch 100-fach und mehr entschädigt und das ewige Leben, sagt Jesus. Und das ewige Leben. Ich sage immer, das Schönste kommt noch. Das machen wir auf der Welt. Es wird nicht besser. Ist nicht Missgunst und Neid ein Übel in uns und in der Gesellschaft, die unser Leben erschwert, die uns um viel Energie berauben, weil wir uns damit beschäftigen und Stolpersteine im Leben haben? Schauen wir nicht auf das, was andere haben und wir nicht? Schauen wir auf das, was Gott uns geschenkt hat? Und ich habe auch eben noch so gedacht, wie viel Jahr war die Natur noch im Gleichgewicht? Wir hatten Sommer und Winter, was wir heute nicht mehr haben, da sie aus dem Gleichgewicht ist. Ist das nicht ein Dank auch an Gott zu richten, dass wir es noch haben? Der Schöpfer des Himmels und der Erden, der eine heile Welt geschaffen hat, in der er uns alles gegeben hat. Und heute, was ist aus der Welt geworden? Hoffen wir auf Gott, dass der Schöpfer auch der Erhalter dieser Welt ist, denn auf Menschen ist kein Verlass. Lassen wir uns von Jesus verändern. Denn andere Menschen verändern können wir nicht. Manche lässt sich nicht verändern, wenn unser Leben nicht im Einklang mit Gottes Wille ist, stimmt etwas nicht. Menschen beobachten uns. Ich hatte ein eindrückliches Erlebnis vor einigen Wochen von einem Polizeibeamten, der zu meinem Bekanntenkreis gehört. Ein Beamter, der viel Schicksalsschläge erlitten hat und viele schwere Wege gehen musste. Und dann ist er wieder eingeliefert, im Rettungswagen, Verdacht auf Herzinfarkt. Zwei Stents hatten sich zugesetzt im Herzen und zwei Infarkte rausgebildet und dann ein gefährlich gewesener Thrombus, der noch rechtzeitig beseitigt werden konnte. Aber man merkt Carlos nichts an. Er klagt nie. Er beschwert sich nicht. Wenn man Carlos sieht, dann schaut er fröhlich. All diese Leidensgeschichte würde man ihm nicht zumuten. Ein junger Mann, der gerade das Abitur gemacht hatte, war das etwas merkwürdig. Er sagt, wie kannst du solch einen völligen Gesichtsausdruck zeigen, mit der Leidensgeschichte. Du hast doch allen Grund zum Klagen und all. Und da sagt er, Carlo, willst du hören, warum? Da sagt er, gerne. Und dann zeugte er von Jesus. Was war das ein Zeugnis? Lass dich von Jesus verändern in dieser Welt. Was kann Jesus aus einem Menschenleben machen, wenn wir uns verändern lassen, gerade in der heutigen Zeit, wo viele Gott den Rücken kehren. Es ist eine beeindruckende Geschichte, die mich nachdenklich macht. Die Welt ist heute so negativ geworden. Viele hadern mit ihrem Schicksal, üben Kritik, beklagen sich über Ungerechtigkeit, wenn es nicht diese Augenblicke gäbe. Selbstmitleid, Zweifel, Habsucht helfen uns nicht weiter. Verletzte Menschen verletzen andere. Das sage ich ganz bewusst. Ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben. Aber wenn ein Mensch wirklich tief verletzt worden ist, im Gefühl, es hat Schmerzen bereitet, dann neigt er eher dazu, auch andere zu verletzen. Aber vielleicht stellt Gott gerade einen Menschen in unserer Nähe, der unsere Schwachstellen aufdeckt. Wir wissen es nicht, wer uns begegnet. Gott kann alles in unserem Leben zum Guten wenden, wenn wir unser Leben von ihm bestimmen lassen. Gott hat wunderbare Dinge mit uns vor und geplant. Nicht unsere Leistung, sondern unser Glaube öffnet den Weg zu Gott. Gott orientiert sich nicht nach der Leistung, sondern am Bedürfnis, und zwar des Geringsten, des Schwachen. Gott hat immer den Schwächsten im Auge. Und das ist gut so. Das Leben im Himmelreich, das Leben in der Welt unseres Gottes läuft nicht nach den Prinzipien dieser Menschenwelt, überhaupt nicht nach unseren Gerechtigkeitsvorstellungen. Gott denkt anders. Gott sieht anders. Gott sieht diese Welt anders. Es sieht uns anders. Karl Barth sagte einmal, Gott ist alles das nicht, was moderne Menschen sich unter ihm vorstellen. Keiner der Tagelöhner hatte sich etwas zu Schulden kommen lassen. Alle haben gewartet, vielmehr steht der Weg zu Gott allen offen. Gott lässt sich nicht berechnen. Gott lässt sich nicht kaufen, nicht durch eigene Leistung oder gute Werke. Damit steht das Gleichnis gegen den falschen Glauben einem Leistungschristentum gegenüber, wo sich Luther vehement gegen gewehrt hat, wo der Widerstand geleistet hat gegen den Ablasshandel. Es gibt einige wenige Geschichten in der Bibel, die haben wir so verinnerlicht, die sind uns so ins Fleisch und Blut übergegangen, dass wir das, die Geschichte eigentlich sagen wollen, überhören. Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner. Da gehen zwei Menschen in den Tempel. Einmal der Pharisäer. Er betet natürlich zuerst. Er ist überzeugt von sich. Er ist selbstgerecht. Er bringt alle seine Werke Gott vor, als wenn Gott das nicht alles schon wüsste. Was er alles getan hat. Und mehr noch, als er soll, die ganzen Gesetze befolgt. Was für ein guter Mensch bin ich doch vor Gott. Es kreist sich alles nur um ihn. Wir merken es auch bei uns, wenn sich unser Leben um uns kreist. Ich habe das auch schon in der Familie erlebt, dass meine Frau sagt, es geht nicht nur um dich. Da kreist sich unser Leben, weil wir beschäftigt sind mit Dingen, die uns plagen und als wenn wir die Wichtigsten wären. Dann sehen wir den anderen nicht. Aber der Pharisäer, der sieht den Zöllner, aber er wertet ihn ab. Als wenn er nichts wäre, keine Menschenwürde, weil dieser Zöllner ja alles falsch macht in der Gesellschaft. Er übervorteilt sich, er sucht nur seinen Vorteil überall und ohne Rücksicht auf Verluste, wie auch immer. Er hat nichts für Gott getan, aber auch gar nichts. Das weiß dieser Zöllner. Ich habe nichts getan, Gott hatte keinen Platz in meinem Leben, ich habe nur an mich selbst gedacht. Aber mein Leben ist eigentlich kaputt. Er kann noch nicht mal in die Höhe sehen. Die ganze Schuld erdrückt ihn. Und dann sagt er einen Satz. Gott sei mir Sünder gnädig. Ein einziger Satz. Gott sei mir Sünder. Und Jesus sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Dieser, nicht dieser Pharisäer. Und das ist es. Wir können Gott nichts bringen als unsere Schuld. In einem meiner Lieblingslieder, kennen Sie auch, Stern, auf den ich schaue, da heißt es zum Schluss, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Wir können nur mit leeren Händen vor Gott stehen. Und wir können sagen, Herr, fülle mir diese Hände. Und es ist gut, auch Gott zu bitten, lege mir in die Hände das, was du willst. Diese schönen, himmlischen, herrlichen Dinge, die wir nicht kaufen können, die uns so gut tun. Wir stehen immer mit leeren Händen vor Gott. Wir sind alle auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen. Wir können uns Gottes Herrlichkeit nicht verdienen. Niemand kann das. Wir können Gott nicht beeindrucken, wenn wir Höchstleistung bringen. Aber demütig sind, Glauben, Treue. Das belohnt Gott. Festhalten. Auch in den Zeiten heute, in denen es immer schwerer fällt, Gott zu vertrauen. Wer weiß, was kommen mag. Denken wir, dieser Orkan, der angekündigt ist. Es ist alles in Gottes Hand. Und wenn wir Gott vertrauen, macht er uns alles recht. Niemand kann das, nur Gott allein. Alles ist in Gottes Hand. Die Schöpfung, wir, alles ist ihm. Und wenn wir meinen, das Leben ist nicht fair, hoffen wir drauf, Gott wird gerecht schaffen. Gott wird eins gerecht schaffen. Manchmal auch schon zu unseren Zeiten. Aber in der Ewigkeit wird es Gerechtigkeit geben. Es ist nichts, was wir Gott verbergen müssen. Gott weiß alles von unserem Leben. Er weiß die Tage, die noch kommen sollen. Wir müssen Gott nicht beeindrucken. Er weiß ja alles von uns. Wir sollten uns auf uns selbst konzentrieren. und Gott hoffen, dass er uns Gerechtigkeit schafft, was er tun wird. Gott ist der Anker in dieser Zeit und alle Stürme, alles was kommt, kann uns nicht hinwegreißen. Dieser Anker in Jesus, der ist fest in unserem Leben und niemand wird uns losreißen. Vertrauen wir auf ihn, auf die Gerechtigkeit. Wert und Würde eines Menschen hängen nicht an seiner Arbeitsleistung, sondern immer an Gottes Barmherzigkeit, die keinen größeren Verdienst bei einem und geringen beim anderen. Wir stehen alle auf einer Stufe vor Gott. Alle, wie wir sind. Keiner ist besser oder weniger. Alle bedürfen der Vergebung Gottes, der Schuld, der Erlösung Jesus, der für uns ans Kreuz gegangen ist. Das Größte, was uns geschehen konnte. Lassen wir uns heute wieder neu von Jesus auffordern, nicht ein Klagelied anzustimmen, wenn es in unserer Welt nicht stimmt, wenn vermeintlich in unseren Augen nicht immer alles gerecht ist. Sehen wir auf Jesus. Sehen wir auf ihn, mitten in all unserer Enttäuschung. Und wir werden Hoffnung in uns neu entdecken. Er wird es tun. Auch sehen wir in all unseren Krisen immer wieder eine neue Chance, sich für Gott zu öffnen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das angeschlagene Lied 350, Christi Blut und Gerechtigkeit. Lass uns beten. Jesus, Sohn Gottes, du sagst, was uns trägt, was wir nötig haben. Du zeigst uns, wie einer zum anderen reden kann. Dich bitten wir für uns und andere Menschen. Herr, erbarme dich. Du hast geboten, einander zu lieben. Wir sollten Zeit und Verständnis haben für Menschen, die uns brauchen. Dem jeweils Nächsten uns zuwenden, ihn hören und reden. Hilf uns, hilf Mann und Frau, hilf Eltern und Kindern, Worte zu finden, die gut tun, klärende, entlastende, ermunternde Worte. Überwinde du selbst alle Kälte und Gleichgültigkeit in uns, dass wir uns nun auch untereinander lieben und so miteinander umgehen, wie du es mit uns tust. Erwecke deine Christenheit in aller Welt zu deinem Lob und zum rechten Dienst an den Menschen. Wache über denen, die regieren, dass sie für Recht und Frieden sorgen, den Benachteiligten helfen, jedes gute Werk ermuntern und fördern. Gib uns den freien Mut, Unrecht beim Namen zu nennen und zeige Wege zu einer guten Ordnung. Erbarme dich derer, denen Ungerechtigkeit widerfährt, und stärke alle, die sich gegen Unterdrückung und Gewalttat wenden. Gib den Hungernden Brot, mach überall Menschen willig zur barmherzigen Tat. Führ den Tag herauf, wo keiner mehr den anderen übervorteilt und unterdrückt, sondern deine Liebe alles erfüllt. Amen. Wir beten weiter in der Stille, miteinander und füreinander. Und all das andere, das auch noch zu sagen wäre, nehmen wir hinein in das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Such, wer da will, ein ander Ziel. 346. Wir wollen uns noch einmal erheben und uns unter den Segen des Herrn stellen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.